Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregoire Lurm und heißt Born Web, Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute mit Der Fall Pompeius Pym, zweiter Teil. Das Rätsel einer Nacht. Der Staatsanwalt, der sich eifrig Notizen gemacht hatte, hob die Hand. Wo bewahrte Ihre Frau den Schmuck auf? Im Safe, in unserer Villa. Der Rechtsanwalt stand auf. Wäre nicht eine einfachere Lösung möglich, dass nämlich Ihre Frau den Schmuck in jener Nacht angelegt hatte, dass er mit ihr verbrannt ist? McCombs schüttelte den Kopf. Welchen Grund sollte meine Frau gehabt haben, für die Nacht auf dem Boot Schmuckstücke, die ein Vermögen darstellen, anzulegen? Ich möchte vorschlagen, sagte der Rechtsanwalt, dass uns der Angeklagte selbst erzählt, wie sich die Dinge jener Nacht in seiner Erinnerung darstellen. »Hören Sie, Pym, Sie sollen uns ein paar Auskünfte geben. Was wissen Sie uns von dem Abend des 13. Juni zu erzählen?« Der Neger, der bei der plötzlichen Anrede zusammengefahren war, erhob sich zögernd. »Am Abend des 13. Juni«, sagte er mit leiser Stimme, »rief mich Frau McComb plötzlich in den Rauchsalon. Sie gab mir einen Brief, den sollte ich nach Clayton bringen, zum Postamt.« »An wen war dieser Brief gerichtet?«, fragte der Staatsanwalt. »Ich weiß es nicht.« Während ich unterwegs war, zog ein schweres Gewitter herauf. Ich war bis auf die Haut durchnässt, als ich zurückkam. Zu meinem Entsetzen sah ich Feuerschein, und als ich zum Steg kam, erblickte ich das brennende Schiff, das in der Richtung nach dem See abtrieb. »Ich möchte«, sagte der Staatsanwalt, »eine Frage stellen, die den Kern der Sache berührt. Wie kamen Sie in den Besitz des Schmuckstückes, das zu der Erhebung der Anklage geführt hat?« Pompeius Pym wandte den Kopf halb zu dem Verteidiger herum, der ihm langsam zunickte. »Frau Lillian Stone hat mir den Schmuck geschenkt. Hat sie Ihnen noch weitere Schmuckstücke gegeben?« »Nein.« »Dann beantrage ich...« Die Stimme O'Cardigans kam hell und scharf durch den Raum. »Die Vernehmung des Zeugen aus Ohio, der draußen wartet. Er soll hereinkommen,« entschied der Richter. Ein kleiner, untersetzter Herr, breitschultrig, rotwangig, trat in die Mitte des Saals. Der Richter wies auf den Zeugenstuhl. Der Ankömmling fasste in die Tasche und zog stumm drei blitzende Gegenstände. Einen Ring, ein Collier, ein Diadem. »Diese Schmuckstücke,« sagte der Staatsanwalt, »stammen aus dem Besitz der ermordeten Frau McComb. Ich kann es aus den Akten beweisen. Vielleicht kann Herr McComb sie zu allem Überfluss rekognoszieren.« McComb trat an den Büchertisch. »Ja«, sagte er mit leiser Stimme, indem er sich mit der Hand über die Stirn fuhr. »Diese Schmuckstücke habe ich meiner Frau selbst gekauft.« »Angeklagter Pym«, O'Cardigan wandte sich dem Neger zu, »dieser Mann behauptet, die drei Schmuckstücke von Ihnen gekauft zu haben. Was haben Sie dazu zu sagen?« Der Gefragte blickte hilflos auf die Gegenstände und schwieg. »Sie scheinen mich nicht richtig verstanden zu haben. Diese Juwelen sind Eigentum der Toten gewesen, Ihrer Herrin Mrs. Manuela McComb. Sie haben uns erklärt, Sie hätten außer jenem Armband keine Schmuckstücke Ihrer Herrin besessen. Nun stellt sich heraus, dass Sie die Unwahrheit gesagt haben, dass weitere Juwelen, die ein kleines Vermögen repräsentieren, in Ihrem Besitz gewesen sind. Es geht um Ihren Kopf, Pym. Antworten Sie, ich rate es Ihnen in aller Freundschaft.« Alles blickte auf den Neger, der gesenkten Kopfes vor sich hinstarrte. »Ich möchte ein paar weitere Schritte in das Dunkel tun, das um diese Dinge liegt«, sagte Staatsanwalt O'Cardigan. »Der Angeklagte hat uns erzählt, der Blitz habe in das Hausboot eingeschlagen. Nun, auf dem Grunde des Ontariosees sind die Trümmer des Hausbootes gefunden worden. Diese Trümmer weisen Spuren von Schüssen auf. Ferner ergibt der Befund des Holzes, dass das Feuer nicht von außen, sondern von innen gekommen ist. Vielleicht kann uns der Angeklagte dieses Rätsel erklären.« Wieder schwieg Pompeius Pym. Sein Verteidiger, der die drohende Stimmung im Saal fühlen mochte, sagte lakonisch, »Der Blitzschlag ist nur eine Vermutung von Pym. Er war unterwegs, als das Gewitter ausbrach.« Eiligen Schrittes kam der Gerichtsdiener auf den Richtertisch zu, eine schmale Visitenkarte in der Hand. Der Richter las sie aufmerksam und hob überrascht den Kopf. »Mir wird ein interessanter Besuch gemeldet, meine Herren. Joe Jenkins bittet um die Erlaubnis, uns ein paar Worte zu sagen.« Und indem er sich antwortheischend umsah, beschied er den Gerichtsdiener mit einer Handbewegung. Ich lasse Mr. Jenkins bitten. Der Verteidiger sah auf Pompeius Pim, der unruhig, erwartungsvoll, mit dem scheuen Lächeln aufkeimender Hoffnung den Kopf zur Tür wandte. Er sah auf Staatsanwalt O'Cardigan, der spöttisch den Blick erwiderte. Und er blickte hinüber zur Elsie O'Cardigan, die in nervöser Erregung auf ihren Mann sah. Die Tür ging auf, Joe Jenkins trat ein. Atemlose Stille legte sich über den Saal. Alles blickte auf den Mann, der sich vermessen hatte, einer furchtbaren Anklage, die in allen Einzelheiten gesichert schien, eine unerwartete Wendung zu geben. Eine Beschuldigung, die erbarmungslos auf ein bestimmtes Ziel zusteuerte, in ihren Fundamenten zu erschüttern. Der Mann, der hier eintrat, sah nicht aus wie jemand, der große Dinge vorhat. Er schien von einer eiligen Autofahrt zu kommen. Der helle Ledermantel stand halb offen, die Mütze mit der Autobrille steckte zusammengefaltet in der Tasche. Er ging lächelnd und unbefangen, während seine grauen Augen flüchtig durch den Raum schweiften, auf Richter Higgins zu und gab ihm die Hand. »Guten Tag, Jenkins«, sagte der. »Wir sind neugierig, was Sie uns bringen werden.« Der Detektiv blickte hinüber zu Elsie O'Cardigan und lächelte ihr zu. Sie winkte freundlich zurück, aber der Ausdruck ihres Gesichts war zweifelnd und gezwungen. »Darf ich fragen, ob Mr. McComb schon ausgesagt hat?« fragte Jenkins. »Gewiss«, sagte der Richter. »Leider kann er nicht allzu viel bekunden, denn er ist erst am Morgen nach der Tat von der Reise zurückgekehrt.« »Erst am Morgen nach der Tat«, wiederholte Joe Jenkins. »Darf ich den Zeugen McComb an eine kleine Szene erinnern, die sich am Abend des Unglücks zugetragen hat?« »Da wäre ich neugierig«, sagte Elsies Vater, indem er auf den Detektiv zuging. »Nun, Mr. McComb, vielleicht haben Sie diese Kleinigkeit inzwischen vergessen. Am Abend des 13. Juni um 9:30 klingelte in Ihrem Arbeitszimmer das Telefon. Auf Ihrem Schreibtisch standen zwei Apparate, das Stadttelefon und daneben ein kleines Mikrofon, das die Verbindung mit dem Hausboot bildete. Stimmt das, Mr. McComb?« »Ja«, antwortete dieser erstaunt. »Sie meldeten sich mit Ihrem Namen. Sie waren sichtlich betroffen, denn der Anruf konnte nur von Ihrer Frau vom Schiff kommen. Mit Ihrer Frau aber hatten Sie schon seit langer Zeit kein Wort mehr gesprochen. Zu Ihrem Erstaunen aber meldete sich am Telefon nicht Mrs. McComb, sondern eine männliche Stimme. »Darf ich fragen, Mr. Jenkins?« Der Staatsanwalt erhob sich. »Woher Sie das alles wissen? Nehmen wir einmal an, ein Dienstbote hätte gelauscht.« »Der Dienstbote könnte im günstigsten Falle die Antworten des Herrn McComb gehört haben, nicht aber die Worte des Anrufenden.« »Das stimmt. Immerhin, auch das, was Herr McComb geantwortet hat, ist in mancher Hinsicht bemerkenswert. Soll ich die einzelnen Antworten hier anführen, oder will Mr. McComb vielleicht freiwillig die ganze Unterhaltung wiedergeben?« McComb, aus dessen Gesicht das Rot gewichen war, sagte leise: »Mr. Jenkins hat die Wahrheit gesagt. Ich will die Unterhaltung, soweit ich sie im Gedächtnis habe, wiederholen.« Der Verteidiger erhob sich mit einem Ruck. »Herr McComb hat uns versichert, er wisse nichts von den Einzelheiten jener Unglücksnacht. Er sei erst am nächsten Morgen heimgekehrt. Mr. McComb hat demnach eine falsche Aussage gemacht.« McComb nickte. »Sie haben recht«, sagte er leise. »Warum ich die Unwahrheit gesagt habe, werde ich Ihnen später erklären. An jenem Abend also, kurz nach 9:30 Uhr, meldete sich eine männliche Stimme, ein Unbekannter. Er sagte, wollen Sie mir eine Unterredung von einer Viertelstunde gewähren, Mr. McComb?« Wieder erhob sich der Verteidiger. »Ihre Frau hatte also Besuch an Bord Ihres Hausbootes, männlichen Besuch?« »Ohne Zweifel. Was antworteten Sie?« »Ich lehnte ab.« Darauf erwiderte jene Stimme, dann haben Sie alles, was kommen wird, sich selbst zuzuschreiben. »Was taten Sie nun?« fragte der Staatsanwalt unruhig. »Ich hatte ein Gefühl der Furcht bekommen. Irgendein Unglück stand bevor, das sagte mir der Instinkt. Ich nahm meinen Mantel und ging hinunter zum Hausboot. Es lag über eine Stunde vom Hause entfernt. Als ich anlangte, stand das Boot in Flammen.« »Stimmt das, was uns Mr. McComb gesagt hat?« wandte sich der Verteidiger an Joe Jenkins. »Mit Ihren Informationen überein?« »Ja.« »Sie wollten uns erklären, Mr. McComb, warum Sie uns vorhin die Unwahrheit gesagt haben.« »Ja«, sagte McComb mit einem tiefen Aufatmen. »Der Grund ist traurig genug. Ich fühlte mich schuldig am Tode meiner Frau. Hätte ich an jenem Abend nicht Nein gesagt, so wäre vielleicht die Katastrophe vermieden worden.« »Das lässt sich hören«, sagte der Staatsanwalt. Joe Jenkins schüttelte den Kopf. Ich finde, Mr. McCombs Erklärung ist völlig widersinnig. Sein Schuldgefühl wird dadurch nicht kleiner, dass er dem Gericht eine falsche Darstellung gibt, nicht größer, wenn er die Wahrheit sagt. Welches also war der Grund, Mr. McComb, der wahre Grund, der Sie veranlasste, eine falsche Aussage zu machen? Ich könnte die Beantwortung dieser Frage, die von einem Unberufenen kommt, ablehnen, sagte McComb. Aber das würde vielleicht zu falschen Deutungen führen. Sie fragen, warum ich die Unwahrheit gesagt habe. Nun, ich war mir natürlich bewusst, dass ein gewisser Verdacht auf mich fallen müsste. Meine Frau hatte mich betrogen. Ich hatte es erfahren. Eine Eifersuchtstat war naheliegend. Darum habe ich der Einfachheit halber gesagt, ich sei erst am anderen Morgen eingetroffen. So ging ich allen Fragen aus dem Wege. Wieder nahm der Staatsanwalt das Wort. Ich glaube, im Namen aller zu sprechen, wenn ich hier erkläre, dass niemand im Ernst an Herrn McCombs Schuld glaubt. Ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Mission, sagte Joe Jenkins. Darf ich Lillian Stone hereinholen? Die Zeugin Lillian Stone ist hier? Fragte der Richter. Joe Jenkins ging zur Tür und kam mit der jungen Dame zurück. Ihre Erscheinung, dunkelblond, helläugig, wirkte in diesem Raume nordisch fremdartig. Nun, Mrs. Stone, der Richter sah ihr aufmerksam entgegen. Mr. Jenkins behauptet, dass Sie uns Interessantes zu erzählen hätten. Der Staatsanwalt nahm das Wort. Niemand kann Sie zwingen, Mrs. Stone, Dinge zu bekunden, die Sie irgendwie belasten könnten. Sie haben das Recht, Ihre Aussage zu verweigern. Mrs. Stone, sagte Joe Jenkins, hat nicht die Absicht, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Der Verteidiger hatte sich erhoben und war auf die Zeugin zugegangen, die verstohlen den Angeklagten betrachtete. »Ich muss eine Erklärung abgeben«, sagte sie mit leiser Stimme, »die, so leid es mir tut, die Verstorbene in ein anderes Licht setzt.«
»Was wünschen Sie, Angeklagter?« wandte sich der Richter an Pompeius Pym, der mit weit aufgerissenen Augen auf die Zeugin starrte.
»Lillian Stone«, murmelte der Neger. »Lillian Stone, das war der Name, der auf jenem Brief stand, auf jenem Brief, den ich am Unglücksabend in Clayton zur Post gebracht habe.« »Frau Stone, haben Sie am 14. Juni einen Brief von Mrs. McCombe erhalten?«
Lillian Stone nickte. »Ich machte eines Tages eine niederschmetternde Entdeckung. Mein Verlobter, Wilbur Perry, stand in Beziehungen zu einer verheirateten Frau, zu Frau Manuela McCombe. Heimlich forschte ich nach dem Näheren. Frau McCombe war, darin mochte eine gewisse Entschuldigung liegen, seit fast 2 Jahren allein. Bevor sie heiratete, war sie Schauspielerin in New York gewesen. Mein Verlobter hatte sie zu jener Zeit an einem Broadway-Theater kennengelernt. »Was taten Sie, als Sie die Entdeckung machten, dass Frau McCombe die Geliebte Ihres Verlobten war?« fragte der Verteidiger. »Ich fuhr nach Clayton und stellte Frau McCombe zur Rede. Sie war außer sich. Perry hatte ihr angeblich verschwiegen, dass er verlobt war.«
»Ich vermute«, sagte der Staatsanwalt, »dass Sie nunmehr Ihre Beziehungen zu dem Ungetreuen lösten.«
Lillian Stone schien die Frage überhört zu haben. »Am 14. Juni erhielt ich einen Brief von Frau McCombe. Darin flehte sie mich an, Wilbur Perry freizugeben. Sie wolle mir alles, was sie habe, zu Füßen legen.«
»Das war vermutlich die übliche Phrase«, lächelte O'Cardigan. »Der Himmel ist also mit Ihnen im Bunde gewesen«, nahm der Verteidiger das Wort. »Denn in jener Nacht ist Ihre Nebenbuhlerin ums Leben gekommen und Ihr Verlobter war Ihnen zurückgegeben?«
Lillian Stone schloss die Augen. Leise schüttelte sie den Kopf. »Ich muss das Letzte sagen«, murmelte sie. »Ich darf es nicht verschweigen. Vielleicht, vielleicht. In jener Nacht ist mein Verlobter mit Manuela McCombe verbrannt.«
Der Staatsanwalt und der Verteidiger sprangen auf. »Eine völlig neue Wendung«, sagte O'Cardigan atemlos. Der Richter sah auf Lillian Stone, die bleichen Gesichts in ihrem Stuhl lehnte. Die Cassandra von New York. Joe Jenkins zog ein Zeitungsblatt. »Ich finde hier einen interessanten Artikel in der Sun. Er ist betitelt »Die Cassandra von New York«, Gelächter antwortete. Richter Higgins sah den Detektiv erstaunt an.
»Ich kenne den Artikel«, sagte er. »Zufällig sah ich vorhin, dass er unter den Geschworenen zirkulierte. Wollen Sie im Ernst vor diesem Forum von der Cassandra von New York sprechen?«
»Ja«, sagte Joe Jenkins freundlich. Der Richter zog nervös die Uhr und warf einen schnellen Blick auf Lillian Stone.
»Also bitte.« »Ich höre, dass einige von Ihnen,
sagte Joe Jenkins, von jener Cassandra wissen. Gleichwohl möchte ich ein paar Worte über sie sagen, für die, die sie nicht kennen. In der 45. Straße Ost, irgendwo im 5. Stock, wohnt eine Frau. Sie teilt ihren Beruf mit vielen Tausenden in dieser Stadt. Sie ist Wahrsagerin. Das wäre an sich kein Grund, von ihr zu sprechen. Auch, dass die Frauen der Wall Street Prominenten ihre täglichen Gäste sind, ist vielleicht nichts Besonderes. Aber diese Dame hat Aussprüche getan, die von einer seltsamen Begabung zeugen. Sie beschäftigt sich in täglichen Sitzungen mit dem Fall Pompeius Pym. Aus dem Zuhörerraum kam Kichern. Der Richter hob unmutig die Hand. Der Fall Pompeius Pym, fuhr Jenkins fort, ist, ich brauche es Ihnen nicht zu sagen, das Tagesgespräch von New York. Jeder will erfahren, wie dieser Prozess ausgehen wird. Die Autos der vornehmen Kundinnen parken bis zur Queenborough Subway Station. »Haben Sie sie befragt?« erkundigte sich Higgins schmunzelnd. »Ich habe sie befragt«, entgegnete Jenkins. »Sie hat mir manchen Humbug erzählt. Sehen Sie wohl?« »Und sie hat mir ferner einige Auskünfte gegeben, die mich ein paar Stunden meiner Nachtruhe gekostet haben. Ich will mich kurz fassen. Die Cassandra, wie sie heißt, weiß ich nicht, versank in Trance und schilderte mir unter Zuckungen und Stöhnen alle Einzelheiten der Unglücksnacht vom 13. auf den 14. Juni 1919.« »Die hat sie in der Zeitung gelesen«, sagte ein Geschworener. »Sie behauptet mit Bestimmtheit, Pompeius Pym sei unschuldig. Frau McComb sei das Opfer eines tödlichen Unfalls geworden.« Der Staatsanwalt verschränkte die Arme mit verhaltenem Lachen. »Ich konnte mir's denken, dass es auf derartiges hinauslaufen würde. Die Partei des Angeklagten sieht ihre Sache verloren. Jetzt versucht man es mit einem Appell an den Aberglauben.« »Fast fürchte ich, es ist so, Mr. Jenkins«, nickte Higgins. »Ich bitte um die Erlaubnis, die Cassandra von New York hierher zu bringen, und ich bitte Sie, ihr jede Frage vorzulegen, die Sie für zweckmäßig halten.« »Die einzige Frage, die ich für zweckmäßig halten würde«, antwortete Staatsanwalt O'Cardigan, »wäre die nach der Höhe der Summe, die man ihr für ihre Prophezeiungen gezahlt hat.« »Ich muss die Sitzung unterbrechen«, sagte der Richter, indem er nach dem Zeugenstuhl hinüberwies. »Mrs. Lillian Stone ist ohnmächtig geworden.« Die Luft im Gerichtssaal war dumpf und schwer. Draußen lagen schon die Schatten des frühen Abends. Wassertropfen perlten an den Fensterscheiben. Das Licht der Glühlampen bohrte sich flimmernd durch graue Dunstschwaden. Neue Kombinationen gingen flüsternd von Mund zu Mund. Richter Higgins, der eben mit den Geschworenen eintrat, war nervöser als am Vormittag. Er gab dem Gerichtsdiener einen Wink. Die Tür ging auf. Ein Mann in blauem Anzug, der Typ eines Seemanns, trat mit wiegenden Schritten an den Richtertisch. »Ich höre, dass Sie sich gemeldet haben, um eine wichtige Aussage zu machen.« »Ja, Herr Richter. Zufällig liest mir mein Schlafbars heute Morgen was aus der Zeitung vor. Ich höre plötzlich Kleten, Pompeius Pym. Halt, sage ich. Was heißt das, Kleten? Was ist das für ein Feuer?« »Ich habe nämlich selbst in Kleten gewohnt, müssen Sie wissen, Herr Richter. Ich kenne Pompeius Pym und ich weiß auch von dem Feuer.« »Was wissen Sie von dem Feuer?« Der Zeuge wandte sich herum zu dem Neger. »Ja, das ist er«, sagte er nickend. »Ich entsinne mich ganz genau. Er hatte eine Fackel in der Hand. Durch das Fenster des Hausboots sah ich es. Mit der Fackel ging er in der Pantry herum und setzte die Holzteile in Brand.« »Das ist ganz unglaubwürdig«, rief der Verteidiger erregt. »Da kommt irgendein Fremder daher und behauptet etwas Ungeheuerliches. Ich bestreite seine Angaben.« »Das Feuer loderte so verdächtig schnell auf, dass ich sofort sah, hier ist vorgearbeitet worden. Mit Petroleum taxiere ich.«
»Und Sie wissen genau, dass es der Angeklagte war?«
Wieder wandte sich der Zeuge zu dem Neger herum.
»So genau, wie ich meinen Kopf kenne. Es war Pompeius Pym, der das Schiff in Brand gesteckt hat.«
»Was dieser Zeuge sagt, ist Wahnsinn«, schrie der Verteidiger. Der Richter wies gebieterisch auf den Neger.
»Was haben Sie dazu zu sagen?«
Der Neger erhob sich mühsam, die zitternden Hände auf die Barriere gestützt. Im Saal wurde es totenstill. Langsam sagte er, »Dieser Mann sagt die Wahrheit.« Erregtes Murmeln schwirrte durch den Saal und er starb plötzlich wieder, als der Richter mit heiserer Stimme fragte, »Sie bekennen sich also schuldig, Pompeius Pym?« Zum Erstaunen des Saales antwortete der Neger, »Nein.«
»Dann will ich Ihnen etwas sagen.« Die Stimme des Richters schwoll zornig an. »Dann erkläre ich Sie für schuldig, und jeder Mensch in diesem Saal ist meiner Meinung. Dafür lege ich meinen Hut in den Ring.«
Der Verteidiger, totenbleich, sichtlich außer sich vor Erregung, trat auf den Zeugen zu.
Wie kommt es, dass Sie sich erst heute melden?«
»Das will ich Ihnen sagen, Doktor. An jenem Abend, am 13. Juni 1919, war ich auf dem Wege nach New York. Ich hatte mich um einen Tag verspätet. Mein Dampfer lag schon am Pier. Am nächsten Tage fuhr ich nach Australien. Die ganze Zeit über habe ich im Busch gelebt.«
»Sie haben diesem Prozess«, sagte der Richter, »die entscheidende Wendung gegeben. Nehmen Sie dort drüben Platz.«
Der Seemann nickte und schaukelte, nicht ohne selbstbewusst um sich zu blicken, gemächlich auf die Zeugenbank zu. Eben wollte sich der Staatsanwalt zum Plädoyer erheben, als die Tür aufging und Joe Jenkins eintrat.
»Bringen Sie etwas Neues?« fragte der Richter ein wenig unmutig.
»Ja, einen Zeugen«, sagte Joe Jenkins, »der immerhin einiges weiß, was mir nicht unwichtig scheint.« Und indem er die Tür öffnete, winkte er einen Mann in Chauffeurkleidung herein.
»Ich kenne Pompeius«, sagte der Ankömmling, während er sich in den Zeugenstuhl niederließ. »Ich kannte auch die verstorbene Frau McComb. Ich stand zu jener Zeit als Chauffeur in ihren Diensten. Die Sache ist die, dass Frau McComb eine Feindin hatte. Sie wohnte in der 7. Avenue West, Nummer 325. Ich habe Frau McComb 3 oder 4 Mal vor das Haus gefahren.«
»Was für eine Feindin war das?« fragte O'Cardigan. »Wie hieß sie?«
»Das weiß ich nicht.« Der Staatsanwalt zuckte geringschätzig die Achseln, aber der Verteidiger fiel ein.
»Ich glaube, dass dieser Zeuge mindestens so wichtig ist wie der vorige.«
»Vielleicht war es gar keine Feindin?« fragte der Staatsanwalt lächelnd. »Vielleicht war es ein Freund. Vielleicht war es Mr. Wilbur Perry?«
Der Chauffeur schüttelte den Kopf. »Ich weiß schon, was ich sage. Es war eine Dame. Sie hat Frau McComb selbst ans Auto gebracht.
Und woraus schließen Sie, dass es eine Feindin und nicht eine Freundin war?«
»Zweimal war Mrs. McComb in Tränen aufgelöst, als sie aus jenem Hause kam. Die fremde Dame ging ohne Gruß ins Haus zurück. Dann einmal, ich werde es nie vergessen, da ist jene fremde Frau zu Mrs. McComb ins Auto gestiegen. Der Wagen hatte einen Sprechschlauch, daran hatten die beiden nicht gedacht. Ein paar Mal fing ich Worte auf, die mich stutzig machten, so verlegte ich mich aufs Horchen. Plötzlich hörte ich, wie meine Herrin sagte, wenn Sie Ihre Drohung wahrmachen und meinen Mann telegrafieren, so treiben Sie mich in den Tod. Darauf antwortete jene Dame, ich werde Ihrem Mann telegrafieren. Gleich darauf klopfte jemand an die Fensterscheibe. Ich hielt. Die Fremde stieg aus und ging mit raschen Schritten in ein Haus. Es war ein Laden der Telegrafengesellschaft. Frau McComb stürzte hinter ihr her, fasste sie an der Schulter, redete auf sie ein. Die Fremde wandte sich brüsk herum und ging ins Haus. Meine Herrin stand eine ganze Weile regungslos. Dann kam sie langsam zum Auto zurück. Als sie nachher ausstieg, hielt sie das Taschentuch vors Gesicht gepresst.
7. Avenue West, Nummer 325, wiederholte der Staatsanwalt. Wie will man heute noch feststellen, was das für eine Dame war, die vor 8 Jahren in jenem Haus gewohnt hat?
Ich habe mir die kleine Mühe gemacht, sagte Joe Jenkins. Der Superintendent ist zwar inzwischen einige Male umgezogen, aber ich habe ihn aufgefunden, in Brooklyn. Er hat mir den Namen jener Dame gesagt. Er erinnert sich auch, dass sie oft von einer Frau besucht wurde, die im Auto vorfuhr. Diese Bewohnerin des Hauses 7. Avenue West, Nummer 325, ist dem Gericht nicht unbekannt.
Es ist Frau Lillian Stone.
Frau Lillian Stone? Wiederholte O'Cardigan betroffen. Wo ist Frau Stone?
Er blickte umher. Lillian Stone war nicht im Saal.
»Frau Stone hat auf dem Dampfer Columbus«, der Verteidiger blickte auf Jenkins, »einen Selbstmordversuch gemacht. Frau Stone ist heute Vormittag ohnmächtig geworden. Sie weiß mehr von diesen Dingen, als sie sagt. Ich bitte Frau Stone sofort zu holen.«
»Und nun«, sagte Joe Jenkins, »möchte ich Ihnen den letzten und wichtigsten Zeugen in dieser Sache vorstellen. Es ist übrigens kein Zeuge, sondern eine Zeugin. Es ist die Cassandra von New York.«
»Huhu«, machte jemand im Saal. Schallendes Gelächter antwortete.
»In Gottes Namen, Frau Cassandra möge eintreten.«
Die Tür ging auf. Eine Frau von unbestimmbarem Alter, auf ihren Schirm gestützt, trat langsam mit müden Schritten in den Saal. Unterdrücktes Lachen schlug ihr entgegen. Sie blickte geradeaus, vorüber an dem Angeklagten, der sie verwirrt, vielleicht erschrocken, betrachtete. Ihr Blick war glanzlos. Ihre dunklen Augen hatten seltsam fremdländischen Schnitt. Vielleicht mochte sie früher eine Schönheit gewesen sein.
»Sie wollen uns wichtige Neuigkeiten erzählen?« fragte Higgins.
»Es kommt darauf an, ob Sie Ihren Sinn verstehen«, antwortete die Wahrsagerin mit tiefer, brüchiger Stimme.
Wir werden uns alle Mühe geben.« »Pompeius Pym ist unschuldig«, murmelte sie.
»Das ist ein Irrtum«, unterbrach der Richter sie unmutig. »Pym hat gestanden, dass er das Schiff angezündet hat.«
Die Wahrsagerin nickte. »Angezündet, ja, angezündet. Warum soll er das Schiff nicht angezündet haben?« Eben wollte Higgins die Zeugin mit einer unwirschen Antwort entlassen, als sie zu seinem Erstaunen sagte, »Frau McCamp war ja gar nicht auf dem brennenden Schiff. Was sagen Sie da?«
Der Richter sah der Frau ins Gesicht, in die dunklen Augen, aus denen plötzlich eine harte und erbarmungslose Intelligenz sprach.
»Frau McCamp war nicht auf dem Schiff. Sie ist doch mit ihrem Geliebten Wilbur Perry zusammen verbrannt.«
Die Zeugin machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Der war ebenso wenig auf dem Schiff wie Sie.«
Die rätselhafte Frau, die das Volk die Cassandra von New York nannte, wandte sich zum Vorsitzenden.
»Wünschen Sie, alles zu wissen?«
»Nun gut. Lillian Stone hatte Mr. McCamp alles verraten, dass seine Frau einen Geliebten habe, Wilbur Perry. Die beiden wussten, wenn McCamp zurückkommt, geschieht ein Unglück.«
»Sie hatten Zeit«, sagte der Staatsanwalt. »Sie konnten fliehen.«
McCamps Arm reichte weit. Sie wären ihm nicht entgangen. Es gab nur eins, um sich vor seiner Rache zu retten. McCamp musste die beiden für tot halten. So kamen sie auf den Gedanken, das Schiff anzuzünden.
»Die beiden leben also? Frau McCamp ist nicht ermordet worden? Aber wo ist sie? Warum tritt sie nicht hervor?«
Die Zeugin wandte sich mit einem angstvollen Blick herum. »Sie wäre nie wieder aufgetaucht. Die unglückselige Manuela McCamp, wenn nicht dieser arme Teufel Pompeius Pym unter dem Galgen stände, so bleibt ihr nichts übrig, als zurückzukehren aus der Vergessenheit.« Mit leisem Knarren ging die Tür. Aller Augen glitten hinüber, aber es war nicht Frau McCamp, die der ganze Saal in dieser seltsamen Überspannung der Nerven erwartet hatte. Es war Herr McCamp. Die Zeugin wandte sich zu dem Eintretenden herum. Sie sah ihm ins Gesicht und stieß einen gellenden Schrei aus. Erst jetzt wurde McCamp der Frau ansichtig. Er streckte fassungslos, in ihrer Abwehr, die Hände aus.
»Manuela!«
rief er in ungläubigem Entsetzen. »Ja, Edward, Manuela. Deine Frau Manuela McCamp.« Er schüttelte den Kopf. Schweigend, verständnislos, unfähig, dies alles zu begreifen. »Ich bin nicht wert, dass ich deinen Namen trage, Edward, ich weiß es. Nur eins will ich dir sagen, was ich an Enttäuschungen erlebt habe in diesen Jahren, das wäre Strafe gewesen für ein weit größeres Verbrechen, als ich an dir verübt habe. Du hast mich wohl nie recht lieb gehabt, du ließest mich allein, jahrelang allein, ich brauchte Liebe.« In meiner Not kam ich an einen Menschen, der mich kaltherzig nahm, der meine Weltfremdheit erkannte, der über mein Vertrauen lächelte, der nur die gute Gelegenheit sah, ein Vermögen zu gewinnen. Ein Jahr lang reisten wir zusammen, dann waren wir arme Leute. Meine Kräfte waren zu Ende, meine Nerven zerrüttet. Was sollte ich tun?
Zu mir zurückkehren.
Nein, Edward, ich war eine Tote, und niemals hättest du mich wiedergesehen, gelte es nicht, Pym zu retten. Der Befreiungsversuch, den wir unternommen hatten, war fehlgeschlagen. Richter Higgins hatte längst seinen Platz verlassen. Die Geschworenen waren aufgesprungen. Der Staatsanwalt, der Verteidiger, alle Anwesenden in diesem Saal hatten sich um die beiden, um McCamp und seine Frau geschart.
»Eins müssen Sie mir erklären.« Higgins, der Richter, trat in den Kreis. »Wie ist Pym in den Besitz Ihres Schmuckes gekommen?«
Erstaunt gab Frau McCamp die Antwort. »Begreifen Sie das nicht? Ich selbst habe ihm den Schmuck geschenkt, denn er war unser Mitwisser. Er hat uns zur Flucht verholfen. Er hat alles getan, um den Schein eines Unglücksfalles zu wahren.«
»Warum hat er denn nicht einfach die Wahrheit gesagt, als er in den furchtbaren Verdacht kam, ihr Mörder zu sein?«
In Frau McCamps Gesicht trat ein Lächeln, das ihren verwüsteten Zügen einen Schimmer von mütterlicher Zärtlichkeit gab. Sie wandte sich herum zur Bank des Angeklagten. Pompeius Pym saß, den Kopf in die Hände vergraben, unbeweglich.
»Warum er nicht gesprochen hat? Weil er...«
Sie nahm den Kopf des Negers zwischen ihre Hände und presste ihr Gesicht an seine Wange.
»Weil er der einzige wahre Freund ist, den mir das Leben geschenkt hat. Er hätte geschwiegen. Er wäre für mich in den Tod gegangen.«
Am Westausgang des Gerichtsgebäudes stand Elsie am Auto. »Wo ist meine Mutter, Mr. Jenkins?« Der Detektiv hob den Blick zu den Fenstern des grauen Gebäudes. Ich habe lange mit ihr dort oben gestanden. Frau McComb hat ihre Tochter gesehen. Sie ist glücklich, weiß sie doch, dass ihr Kind glücklich ist.
Warum kommt sie nicht, Mr. Jenkins?
Frau McComb hat kein Anrecht auf ein Leben an ihrer Seite. Sie gehört in jene Kreise, für die sie sich in einer dunklen Stunde entschieden hat. Sie ist für eine kurze Spanne Zeit in das helle Licht des Tages getreten, denn eine unabweisbare Pflicht hat sie gerufen. Sie hat ihre Pflicht erfüllt. Nun ist sie zurückgekehrt in das Dunkel, aus dem sie gekommen ist.